Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast. Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen.
Ist es der Longevity-Content, der in deinem,
nein, keine Ahnung,
in deinem Feed aufpoppt?
Woher das jetzt kommt und so weiter. Ja, wahrscheinlich so. Ja, irgend so ein Content halt.
Irgend so ein Content.
Ich darf jetzt gar niemanden bashen, gell? Weil sonst werde ich ja noch viel mehr gebashen.
Du darfst alle bashen.
Nein,
du kannst gerne gleich damit eröffnen. Wen möchtest du bashen?
Nein, wenn Andi? Ich jetzt dann quasi bald auch in einem Anzug quasi im Podcaststudio sitze und halt an ein more senior Publikum meine Longevity-Pillen verkaufe.
Da muss ich auf dich reagieren.
Ja,
da
genau.
Muss ich Reaction-Videos über dich machen.
Ja, das wäre doch was. Also hallo, herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folge Nummer bei Sebasti.
Grüß Gott.
Schon lange nicht mehr. By the way, so, weil nämlich der liebe Javan sich darum kümmert.
Folgenummer weiß der Javan, aber der Basti bestimmt auch.
Ich mache jetzt gleich mal hier so ein ASN, wie? ASN. ASN, Shoutout. Ich habe hier einen wirklich köstlichen Shake gemacht. Es sind ja 30 Grad draußen oder so irgendwie. Ich habe hier drin so ein Buttermilk Fresh Verschnitt. Also so ein Rezept mit Zitronenschale und so weiter hatten wir schon oft. Hier drin ist so ein bisschen Milch. Dann auch so ein bisschen saure Sahne, einfach um es eben bei Design saurer zu machen. Zitronenschale, geklaute Mango vom Quiz.
Du Hund. Der hat mir nicht mal einen mitgemacht.
Viel zu wenig, by the way, ich habe mich nicht getraut, weil es ist so wenig drin. Ich hätte es eigentlich leer machen wollen, aber dann hätte er gemerkt, dass ihm mir jemand was geklaut hat.
Also hast du jetzt alles aufgebraucht bis auf so zwei Stücke und hast wieder zurück in... So
Stückchen, genau. Und dann hier noch Chiasamen, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, meine Verdauung ist gerade nicht so gut und ich brauche so, ihr wisst schon, was ich meine, so Masse. Masse, die alles so mit hinaustreibt. Schmeckt sehr gut.
Mm. Ballaststoffe auf die Eins. Mm.
Was ich gemeint habe, so ein Verschnitt, ein Derivat von Buttermilk Fresh, weil das haben wir schon oft gemacht. Hier ist nämlich kein Vanille-Whey von ESN drin, sondern der Birthday Cake. Macht so ein bisschen breiter, weil der Birthday Cake ja auch so ein breites Mundgefühl gibt. Also tatsächlich, der Flavor ist so, als würdest du halt irgendwie so einen moisten Kuchen mit der Zunge so breit schmieren im Mund. Kennt ihr das Gefühl? Wenn man so einen richtig guten, moisten Kuchen hat, den man so im Mund wirklich mit der Zunge zerdrücken kann. Das ist fast eigentlich eher, also es ist ein Kuchen, aber es hat dann eine galertartige, breiige Form. Also es ist köstlich. So muss Kuchen schmecken, by the way. Für mich. Jedenfalls. So.
Ja, klingt lecker, was du dir da gemacht hast.
Ich habe dich auch daran teilhaben lassen, aber ich habe gesehen, dass du dir selber halt so ein billiges Getränk gemacht hast, also für Leute, die halt keinen Sinn für Interesse haben und keine Inspiration.
Also das stimmt jetzt auch nicht, weil ich habe hier auch eine Mixtur.
Ah.
Ich habe nämlich zwei Zutaten miteinander vermischt.
Also Wasser mit Isoclear oder wie?
Nein, drei Zutaten. Drei Zutaten. Wasser mit Pink Grapefruit und noch ein bisschen Fresh Lemon für den kleinen extra Lemon Kick, nämlich.
Verstehe.
Ja, auf deinem Level bin ich einfach nicht. Aber ist trotzdem lecker, vor allem wenn es schön kalt ist. Also Leute, für eure eigenen, seien sie komplex wie Andis oder weniger komplex wie meine, für eure eigenen Mischungen, nutzt den Code MTMT für alle Flavors, die ihr euch von ESN holt, dann spart ihr maximal und supportet alles, was ihr macht. Was wir machen und was ihr macht auch.
Und also so ein Hack, das ist jetzt auch kein Hack. Das, was der Quiz jetzt macht, das kann man sich ja tatsächlich einfach so für den Sommer, gerade wenn es so heiß ist, ja auch in einem 2-Liter-Krug oder sogar 3-Liter-Krug machen. Das heißt, dass
mit
man...
Mit 10 Scoops.
Nein, eben nicht. Also natürlich würde der Quiz es mit 10 Scoops machen. Ich meine eben halt so eher so Microdosing-mäßig. Dass man nicht irgendwie denkt, man müsste halt irgendwie dann, keine Ahnung, 3 Liter Shake saufen. Sondern ihr geht einfach her und macht auf zum Beispiel 2 oder 3 Liter Wasser einfach vielleicht einen Scoop oder zwei, dass ihr halt einfach so einen, ja, wie so einen Eistee habt. Und dann haut...
Eine Shake-Schorle.
Eine Shake-Schorle, wenn du so willst. Und haut dann eben auch noch ein paar Zitronenscheiben mit rein und so weiter und trinkt es einfach halt geeist über den Sommer. Das ist köstlich.
Das ist vielleicht ein guter Hack,
ja,
damit ich mehr Wasser trinke.
Und auch so steady halt so ein bisschen Protonen reinkriegst. Das muss ja nicht viel sein. Also Leute, wir fressen eh genug Eiweiß. Auch wenn du sagen würdest,
wir Fitnessmenschen.
Nein, aber ja. Also wir kümmern uns genug um unseren Eiweiß-Intake. Also geht nicht her und macht euch 2 Liter und haut euch da 10 Scoops Isoclear rein, wie es der Christopher machen würde. So.
Ich glaube, da kann man auch keine 2 Liter trinken. Das ist zu krass.
Nein, könnte man auch nicht.
Zu intens, zu süß.
Aber da gibt es ja so diverse Flavors von Isoclear, mit denen man das ja perfekt machen kann. Man könnte es zum Beispiel auch noch mischen, was auch super geil ist, by the way, schwarzer Tee, gemischt mit diesem, wie heißt die eine, Honey
Green Tea.
Genau, das meine ich. Und da noch Zitronenscheiben rein, ist perfekt. Wirklich. Also super trinkbar, es ist lecker, so ein bisschen eben Protein mit drin.
Ich glaube, wir müssen mal investieren in eine große Glaskaraffe fürs Büro, damit wir sowas machen können.
Absolut. Ja.
Genau, so viel zu euren Drinks im Sommer. Für euer Essen natürlich Löwenanteil auch. Code MTMT spart ihr immer 10%. Schnappt euch ein leckeres Paprika-Chicken oder einfach ein gutes altes Chili. Kommt auch gut im Sommer. Bisschen was Scharfes, was Warmes.
Oh, mein Bein. Tut mir immer noch weh. Wir haben tatsächlich einfach viel zu wenig über meine OP gesprochen, finde ich.
Ja, dann erzähl doch mal, was da vorgefallen ist, weil es gab, glaube ich, wirklich nur einen relativ kurzen Teaser, was überhaupt los war. Aber du hast, glaube ich, beschrieben, was der Eingriff ist und sonst nichts.
Den Eingriff habe ich, glaube ich, da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen, oder? Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte eine OP, das ist jetzt genau diese Woche 6 Wochen her. Und es war eine Knochenbiopsie, wenn man so will. Also mir wurde quasi was vom Knochen weggezwickt und dann der Knochen abgeschliffen. Androchanter, Major. So, ich will jetzt auch gar nicht mehr in die Tiefe gehen, weil sonst machen wir nur eine Folge, was auch einen biomechanischen Hintergrund hat und so weiter. Ich will nur so sagen, es geht mir gut, Leute. I'll be back und so weiter. So, was,
du bist doch schon lange back.
Ja, aber halt so nicht wirklich. Also es ist schon Pain, logischerweise. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass man einfach so gehandicapt ist und seinen Unterkörper nicht richtig belasten kann. Das macht schon keinen Spaß. Also ich gehe jetzt nicht mehr an Krücken, die habe ich vor 2 Wochen hinter mir gelassen. Gehe auch eigentlich, wenn ich in Bewegung bin, also so wie immer, Bewegung ist gut, so, sehr gut. Dann geht es immer besser, wenn ich was mache. Wenn ich nichts mache und so, dann habe ich so einen typischen Lageschmerz. Also halt Schlafen ist tatsächlich wirklich der größte Pain eigentlich, weil die Positionen, die Strukturen sind immer noch so beleidigt und das Hämatom ist immer noch so fett, dass quasi halt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Rücken liege, sackt es irgendwann mal ab und kann dann nicht mehr weiter absacken, weil ja ein physischer Widerstand ist. Wie heißt es? Ein Constraint?
Ein Constraint.
Und dann ist es so, dass sich das ansammelt, immer mehr zum Pochen anfängt und so weiter und ich dann die Position verändern muss. Also das heißt, so durchschlafen und so ruhig schlafen ist gerade nicht so gut. Das nervt wirklich. Aber Leute, es ist Sommer und es ist viel zu heiß, also es ist geil.
Was waren so deine Key Learnings in deinem Training jetzt direkt nach der OP?
Also, Key Learnings, ganz wichtig auch, trainieren halt.
So schnell wie möglich wieder ans Eisen.
Das ist das
ja eh klar.
Nein, also es ist klar, aber
für
es ist...
Für dich ist es eh klar.
Für mich ist es eh klar, aber für euch alle da draußen, die, die vielleicht selber sowas habt und irgendwie den Kopf ins Sand steckt und denkt so, scheiße, jetzt bin ich ja irgendwie Todesinvalide und absolut fragil. Seid ihr, wenn ihr dann nicht trainieren geht, weil wissen wir ja alle, wir können alle was machen. Das ist ja vollkommen klar. Und je mehr man macht, diese kleinen Sachen, diese positiven Impulse und so weiter, die addieren sich und dann wird auch die Regeneration und der Heilungsprozess angekurbelt, bin ich fest davon überzeugt. So, also ja, das ist das Wichtigste. Alles andere kannst du eigentlich vergessen. Dann würde ich sagen, je nachdem, wo du auf einem Spektrum liegst, also bist du eher so wie ich, dass du halt ungeduldig bist und es halt beschleunigen willst und so weiter. Oder auf der anderen Seite bist du total intimidated und ängstlich und so weiter und machst lieber gar nichts. So, natürlich ist die Mitte, wie so oft, die Zone, wo man sich bewegen sollte. Mein Operateur hat mir vorgeworfen und wirft jetzt auch, oder Shoutout Philipp, versucht schon vor Dritten zu rechtfertigen, dass ich ja selber schuld bin, dass mein Hämatom noch so groß ist. Also in Gesprächen mit...
Also ich habe damit nichts zu tun.
Er ist schuld. Er hat
der, Toni ist selber schuld.
Er hat am zweiten Tag ja schon Deadlifts gemacht. Post-OP. Habe ich natürlich nicht so. Also niemals im Leben. Also,
das kann ich bestätigen, dass ja, er das nicht gemacht hat.
Was soll das auch so? Natürlich nicht. Anyway, trotzdem ist es sicherlich so, dass ich wahrscheinlich, also in der ersten Woche Post-OP habe ich eigentlich so gedacht, so okay, ab der zweiten ist wieder alles normal. Und das war natürlich einfach doof. Da war es aber auch noch total schwer einzuschätzen, wie sich generell die Struktur überhaupt verhält, wie sie sich verändert in ihrer Schmerzdarstellung und so weiter.
Ja. Also realistische Erwartungen sind Platz zwei der Learnings.
Ja, und die Sache ist ja auch die, was ist schon realistisch? Gerade bei einer OP, die keine Erfahrungswerte hat. Ja. Also das gab es ja nicht so. Das heißt, du hast ja auch kein Standardprotokoll oder so, das du irgendwie einzuhalten hättest. Also gab es halt nicht. Er hat gemeint so, hey, nimm dir mal Krücken mit und so weiter. Und wenn du dann irgendwie denkst, du brauchst sie nicht mehr, nimmst sie halt nicht mehr. Dann habe ich sie erstmal nicht genommen, bin halt super kompensatorisch rumgehumpelt, totaler Blödsinn. Dann bin ich wieder auf Krücken geswitcht, bin halt im Vierpunktgang gelaufen, war ja in Venedig 5 Tage und bin da halt natürlich extrem viel gelaufen an Krücken. Was ich aber glaube, am Ende sehr positiv war, weil ich mich viel mehr bewegt habe als hier. Habe auch in der Zeit Heparin abgesetzt, vorher mich natürlich mein Bauch kaputt gestochen. Einmal hatte ich so ein, weil ich dann, ihr kennt es ja vielleicht, wenn ihr euch schon mal Heparin gespritzt habt, irgendwann mal kommt man an so einen Punkt, da langweilt es halt einfach, da konzentriert man sich auch nicht mehr. Dann habe ich die einfach reingehauen und dann habe ich tatsächlich wie so ein, wie halt bei meinem Nabelbruch, kennt ihr ja die Bilder auch, wo halt dann die Gedärme so aus dem Nabel rauskommen. So, aber daneben halt. Also hatte ich einfach eine Reaktion im Gewebe und habe so einen weiteren Bauchmuskel bekommen, den man eigentlich nicht hat. So sah das aus. Wäre für dich vielleicht ganz gut.
Wenn du so formulierst, gib mir das. Ich finde das so hardcore, sich selber spritzt. Ich habe mich noch nie selber gespritzt in meinem Leben und ich will es auch nicht machen.
Ja, aber so eine Heparinspritze, das ist ja wirklich, das ist ja so sanft von der Technik her und so weiter. Das ist eigentlich nur Big Deal, aber trotzdem irgendwann langweilt es halt. Also, das habe ich ja abgesetzt vor Venedig, weil ich gedacht habe, so okay, in Venedig werde ich mich so viel bewegen und so war es ja auch faktisch. Also ich habe mich ja eben viel mehr bewegt, als wenn ich hier in München irgendwie mich gelangweilt in die Hängematte gelegt hätte und gesagt hätte, so okay, jetzt mache ich halt Regeneration und heil mich oder so.
Aber im Nachhinein würdest du jetzt sagen, so ein bisschen mehr Ruhephase hätte gut getan.
Absolut. Ja. Und gerade halt wirklich gerade in der ersten Woche, aber also natürlich war ich doof so und trotzdem würde ich mich auch selbst verteidigen wollen insofern, als dass ich gedacht habe, ja okay, ich habe halt natürlich eine Fleischwunde, also ich habe halt eine OP-Naht, also wie gesagt, die OP ist nicht minimalinvasiv, konnten wir es nicht machen, weil wir einfach halt alles wirklich sehen wollten und haben es dann halt einfach mit einem größeren Schnitt gemacht, also 3 Zentimeter und dann muss man sich ja vorstellen, dass ja das Gewebe halt so krass mit den Zangen gestretched wird, dass die Gewebsverletzung halt einfach schon so groß ist. Und von der Magnitude bin ich aber nicht ausgegangen. Also ich habe halt gedacht, so okay, jetzt der Knochen ist halt jetzt irgendwie bruised, logischerweise. Und das muss halt irgendwie abheilen. Aber das habe ich tatsächlich gar nicht gespürt.
Das heißt, du hast die tatsächliche Wunde unterschätzt so ein bisschen?
Genau. Also ich habe die Wunde unterschätzt und ich habe einfach so die Begleiterscheinungen, die habe ich krass unterschätzt. Also wie beleidigt jetzt diese ganze Struktur auch noch ist und so weiter. Also es ist ja wirklich so, also mittlerweile kann man so diese Gewebe auch voneinander trennen und so weiter. Und ich habe wie so einen Blutschwamm, wie so einen Camembert eben über der OP-Stelle. Und der muss sich halt so ein bisschen auflösen, dieser Camembert. Und der behindert mir halt die Mechanik auch und so weiter. Dann habe ich mir gedacht so, am Anfang, okay, Camembert, was macht man denn mit dem Camembert, um den aufzulösen? Man muss ihn erhitzen natürlich. Habe mir eine fette Wärmflasche genommen, natürlich die Haut verbrannt, weil ich sie halt so heiß gemacht. Ja, ist ja klar.
Logisch.
Wäre auch langweilig.
Logisch.
So. Habe ich nicht, by the way, habe ich jetzt nur für euch erzählt und für dich. Nein, ich habe eine Wärmflasche, die halt wirklich so schön mit so einem Frottisack ummantelt ist und so weiter. Da kann man sich fast nicht die Haut verbrennen, selbst wenn sie auf 90 Grad ist. War trotzdem schon heiß. Also, jedenfalls habe ich dann so diese Wärmflasche auf diesen Camembert appliziert und tatsächlich, der ist weicher geworden, als wäre da hingeschmolzen. Also es war ein schönes Gefühl und dann natürlich danach, also in diesem erweichten Gewebe, kannst dir vorstellen, natürlich viel massiert, rum manipuliert, meine Narbe behandelt und so weiter. Also alle Dinge, die man halt macht.
Mit so einem Camembert.
Und was ich auch gemacht habe, richtig geil, also wir würden ja normalerweise solche Maßnahmen eher irgendwie in Frage stellen, Reboots. Ich war stundenlang in den Reboots drin gehangen.
Ja, so wie du es beschrieben hast, klang das auch ganz geil. Ich habe das ja bis jetzt immer alles komplett abgewatscht und habe einfach gesagt, wenn mich da irgendwer gefragt hat, das brauchst du alles nicht. Und man braucht es auch nicht. Aber in gewissen Situationen kann es natürlich schon einfach was bringen. So.
Ja, absolut. Klar. Also natürlich braucht man es nicht, in Anführungsstrichen. Aber es ist halt einfach, es ist schon ein geiles Zeug. Also weißt du, so dargelegen halt irgendwelche Texte geschrieben und so weiter und währenddessen, also Texte geschrieben, aka Poker-Streams geschaut.
ich wollte gerade sagen, was für Texte.
Und dann, du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Also du hast dann in diesen Boots gibt's verschiedene Programme und so weiter. Also du kannst es total easy machen, was dich halt so runterfährt. Also so wie du jetzt gerade ausschaust, so mit so total, ja genau, so Lazy Eyes und so. Du hast 8 verschiedene Compartments, die gepumpt werden, die gelümpft werden. Und du kannst die halt total easy schalten, dass du halt die sukzessive hintereinander schaltest. Das heißt, die pumpen sich auf, gehen raus, relaxen, dann kommt das nächste Areal. Oder du machst halt so ein Hardcore-Programm, dass es sich halt aufbaut, dass du halt alle maximal unter Pressure hast und dann danach so, irgendwann spürst du es natürlich nicht mehr, ja, weil du dich ja daran gewöhnst, aber dann hast du halt alle 8 auf einmal auf Full Throttle und dann machst du irgendwann und dann kommt die Entspannung erst. Aber das ist schon so, dass du eigentlich so als relaxierende Maßnahme ist es eher nix. Und das habe ich immer gemacht, wenn ich tatsächlich Texte geschrieben habe. Wenn ich dann nur Poker geschaut habe und so auch wegdösen wollte dabei, dann habe ich so dieses ganz easy peasy Programm gemacht.
Von oben nach unten oder unten nach oben?
You decide.
Was war dein Lieblings?
Von unten nach oben.
Macht ja auch Sinn.
Klar macht es auch Sinn.
Man muss sich ja ausquetschen Richtung Körpermitte.
Ja.
Ist ja logisch.
Quetsch, quetsch. Ja, und dann habe ich natürlich meine, was heißt natürlich, ich habe meine Narbe noch geschröpft, so. Ich wollte sie blutig schröpfen, natürlich, aber es hat mir meine Therapeutin
Andi hat einen Hang zur Selbstverstümmelung,
müsst ihr wissen. Ich habe einen Hang zur Selbstoptimierung, heißt das so?
Das wissen wir alle, dass du der Chef Selbstoptimierer bist.
Nein, das ist natürlich alles nur ein Spaß. Also ich hatte schon mal eine Zeit, wo ich auch blutig geschröpft habe, aber ich habe so ein kleines, kennt ihr vielleicht, also natürlich, Schröpfgläser habe ich zu Hause, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich auch so ein bisschen eben eingeschränkt bin in meiner Agilität. Aber ich habe so ein mechanisches Schröpfgerät.
Würde auch die Evidenzpolizei sofort kommen und dich verhaften, wenn sie mitbekommen, dass du dich schröpfst mit Gläsern oder anderen
Geräten? Ist es auch verboten?
Ist auf jeden Fall verboten.
Komme ich da selbst ins Gefängnis, weil ich mir selbst was angetan habe?
Ja.
Ah, okay.
Kommst ins Evidenzgefängnis.
Okay, verstehe. Also es ist super geil. Die Narbe stellt sich halt einfach super dar, weil ich sie halt so gut gepflegt habe. Also gerade einfach mit, ist ja irgendwie klar, oder? Dass du natürlich einfach den Zug auf die Narbe, den Druck, den du applizierst, Zug, Druck, Force halt, das habe ich die ganze Zeit gesucht, das Wort. Sorry für meine...
Ja, aber Zug und Druck, ja?
Zug und Druck, genau. Und du kannst natürlich einfach einen gewissen Zug in eine, wenn du so willst, also von oben drauf appliziert in eine, wenn du so willst, vertikale Richtung, kannst du natürlich selbst nicht wirklich applizieren, weil du einfach die Gewebeschichten ja nicht so gut voneinander trennen kannst, wenn du versuchst, nicht quasi einfach halt einen Druck zu geben oder sie zu ziehen eher in so eine horizontale Richtung, sondern wenn du quasi die Narbe auch vertikal manipulieren willst, dann ist einfach so ein Schröpfgerät ein super probates Mittel.
Vielleicht hätte ich das auch mal machen sollen für meine Narbe. Mhm.
Ja, kannst du immer noch machen. Also, jetzt schließen wir mal das ab. Nur als Takeaway vielleicht auch. Ich habe ja, da haben wir auch schon drüber diskutiert, die OP habe ich ja gemacht aus dem Grund, um quasi diesen Fremdkörper wegzubringen, der mir ja konstant, latent einfach diese lateralen Schmerzen beschert hat. Links habe ich ja das gleiche Phänomen. Jetzt gehe ich aber natürlich erstmal davon aus und lasse die rechte Seite komplett ausheilen, um einfach wirklich zu sehen, wie sich halt das Potenzial für Lastumverteilungen, Stress-Shielding, Kompensation generell einfach so anbahnt für die Zukunft. Und vielleicht muss ich die linke Seite gar nicht machen. Und wenn ich die linke Seite dann mache, dann nehme ich natürlich die ganzen Erfahrungswerte, die ich jetzt habe, mit und werde einfach den Reha-Prozess effizienter gestalten.
Was meinst du damit? Dass, wenn die rechte Seite ausgeheilt ist, du so gut mit deiner rechten Hüfte kompensieren kannst, dass die linke dann auch nicht mehr wehtun wird.
Vielleicht. Vielleicht ist es wirklich die Möglichkeit, die sich einstellt.
Aber ist es dann gut? Weil dann entwickelst du ja eine Disbalance und Disbalancen muss man ja eigentlich beheben und sollte man vermeiden.
Nein, ich finde Disbalancen sind per se schon geile Wörter. Also Disbalance als Wort sieht schon schön aus, finde ich. Und ich habe keine Angst vor Dis. Ich finde sogar irgendwie, weißt, Balance hört sich für mich langweilig an. Dysbalance ist irgendwas, es ist ein Prozess, der ist dynamisch, der ist schnell, der ist agil. Und mit dem muss man auch zurechtkommen. Wenn sich eine Dysbalance einstellt, dann kann ich vielleicht mit der umgehen. Und jetzt bin ich 50, also 63. Und wenn es dann wieder 63 Jahre dauert, dann ist doch vollkommen in Ordnung. Also, dass sich sowas wieder ausbildet. Es ist ja auch nur eine Arbeitshypothese von mir, die aber so spannend ist, finde ich. Also einfach mal wirklich zu sehen, wenn du wirklich das morphologische Korrelat auf der einen Seite entfernt hast, also wie verändert sich der Prozess generell wirklich? Also so in meiner Annahme, biomechanisch, muss es sich erstmal verändern. Also so rein faktisch gedacht muss es sich verändern. Was dann einfach so das Leben und halt so dieser Typ, der so Blitze, also halt Dysbalancen sind wie Blitze. Also so wie so ein silbernes Cape, wo so weiß-silberne Blitze drauf sind. Wisst ihr, was ich meine? So sehe ich Dysbalancen. Wie so ein Superhero. Der vielleicht gar nicht so weiß, ist er ein Villain oder ist er ein Guter? Weißt du, was ich meine? Der ist so not decided yet. Eigentlich führt er nichts Böses im Schilde, aber er wird so in die Ecke gestellt, du bist eigentlich ein Böser. Obwohl er gar nichts dafür kann. Er ist nicht böse. Weißt du, was ich meine?
Jetzt würde ich wünschen, dass mir irgendein Superheld einfällt, zu dem diese Beschreibung passt. Okay, das heißt, Dysbalancen sind nichts Böses und die Kompensation, so, die feierst du mehr als die angestrebte Symmetrie und Balance.
Ja, weil ich meine, am Ende ist alles das Gleiche halt. Weißt du, was ich meine? Also so, diese Balance und was heißt das schon? Also wir werden uns immer ausbalancieren. Ob das natürlich, das ist auf eine gewisse Art und Weise kompensatorisch, ja klar, Potato, Potato. Studiert, by the way, die MTMT-Methode, dann könnt ihr mit diesen Begrifflichkeiten auch mehr anfangen, die wir jetzt verwenden in unserem Gespräch, ohne dass ihr denkt, so, was sind das für Idioten oder was ist das für ein Idiot? Also ich zeige auf mich gerade. Das ist doch total spannend. Also allein so der Gedanke darüber. Du hast wirklich auf beiden Seiten das gleiche Phänomen aufgrund der wahrscheinlich morphologischen Ausrichtung deiner Femurin, die halt wahrscheinlich beide Seiten schon leicht außen rotierter als die Norm stehen, whatever the Norm is, by the way. Aber das sind ja so die Gespräche, die ich geführt habe in den letzten Jahren. Das ist ja nicht jetzt erst eins, das ich mit dem Philipp führe. Und dann was dann quasi noch vom Nature, Nurture, vom Environment noch dazugegeben wurde. Sprich, mein 25 Jahre bilaterales Krafttraining.
Das heißt, also weißt du, Balance ist immer irgendwie da auf eine Art und Weise, damit wir halt auch irgendwie Sachen machen können, unser Leben bestreiten können. Aber Balance heißt ja nicht immer Symmetrie. Also ich denke gerade über die zwei Begriffe nach, weil in Asymmetrie herrscht ja auch Balance und unser Körper,
das meine ich ja,
genau, organisiert sich immer so, dass er quasi ausbalanciert ist, also damit wir halt nicht umfallen und uns weiter durch den Raum bewegen können und so weiter. Und ein sehr probates Mittel, um diese Balance zu halten unter allen Einflüssen, die auf uns wirken, wie jetzt zum Beispiel, bei mir ist da ein bisschen Knochen rausgewachsen, ist halt Asymmetrie. Das ist schon, also es ist ein deepes Konzept, das kann man sich mal überlegen und eben wie böse Dysbalancen sind oder Asymmetrien sind und wie sehr es gilt, die wieder aufzulösen und ob wir dann nicht hier und da eine gewisse Balance stören, dadurch, dass wir Symmetrie anstreben.
Ah ja. Weißt du was? Ich sehe jetzt schon so Reels auf Instagram drin, wo du eben genau diesen silbernen Cape anhast mit so Blitzen drauf und sagst, hey, ich bin's wieder. Euer Quiz-Balance. Oh weißt du, was ich meine?
Oh Gott. Also ich persönlich hoffe, dass es die Reels niemals geben
jetzt
wird.
Hör auf, das wäre auch total lustig.
Mit dem richtigen Video-Editing, so ja. Maybe.
Ja. Das sind schon solche, also ich meine, solche Gespräche hatten wir ja in der Vergangenheit im Geheimen unter vier Augen, damit uns auch ja keiner belauscht, sonst, dass wir nicht ins Gefängnis kommen oder halt in die Klapse oder so. Total oft. Aber immer wieder kommen solche Gedanken, oder? Wo man sich dann so über so Meta-Aspekte Gedanken macht, die so wichtig sind.
Ja, ich denke, gerade so dieses Asymmetrie, Symmetrie, Balance, Kompensation, da denke ich auch oft bei meiner Mom drüber nach, weil die halt eine künstliche Hüfte hat auf der einen Seite und Das hatte erstmal hat es einen Grund, dass sie da eine künstliche Hüfte bekommen hat. Jetzt hat sie eine künstliche Hüfte und also die war davor asymmetrisch. Jetzt ist sie, wurde sie asymmetrisch behandelt dafür und sie ist immer noch sehr asymmetrisch. Und da denke ich mir auch immer so, was wäre
Moment,
das?
Moment. Sie wurde aber nicht von dir asymmetrisch behandelt, oder?
Doch, teil, also. Nee, eigentlich nicht.
Ja, schau, das wollte ich nur nochmal für den Kontext festhalten. Ja.
Also eben, ich denke da viel drüber nach, aber in der Konsequenz, in der Praxis, und ich würde sie wahrscheinlich asymmetrisch trainieren, nicht behandeln.
Dürfen wir ja nicht.
Wenn, ist verboten. Evidenzpolizei kommt sofort wieder. Scheiße, schon zweimal heute eingebuchtet worden. Hätte ich mehr Zeit, also würde ich die jetzt zum Beispiel 3 Stunden in der Woche trainieren, dann würde ich auch asymmetrische Sachen machen. Mhm. Aber mit 1 Stunde in der Woche und auch nicht jede Woche, sehe ich da viel zu wenig Wert drin und deswegen nein. Aber trotzdem gucke ich mir das halt immer an und mache mir so meine Gedanken darüber. Und dann am Ende, also man kann sich natürlich ultra krass reinnerden und reindenken und asymmetrisches Training dies und irgendwie die Seitenunterschiede checken immer wieder und eben spezifisch danach trainieren. Aber am Ende denke ich mir so, hey, das Leben verlangt von ihr ab, dass sie halt irgendwie beide ihre Seiten belastet und benutzt. Also trainiere ich die halt auch beide irgendwie gleich und vertraue auch drauf, dass eben das System Balance durch Asymmetrie und in Asymmetrie findet, wie es ja in der Vergangenheit passiert ist, was nicht nur was Positives war, weil sonst hätte sie wahrscheinlich keine neue Hüfte bekommen. Also das muss einem schon auch klar sein. Weiteres Thema, ich springe wild in den Gedanken, ist da auch so dieses, will ich einfach eine Kapazität aufbauen und, weil so denke ich drüber nach, gerade mit den Kapazitäten, mit dem Trainingsumfang. Wenn ich Kapazität aufbaue, dann kann das System besser Balance finden durch Asymmetrie. Ohne diese Kapazität kommt es schneller durch diese asymmetrischen Kompensationsmustern wahrscheinlich zu Überbelastungen und Problemen. Also das ist dann auch so, weißt du, du hast auf der einen Seite kannst du so dieses relativ simple, sag ich mal, stupide, wir bauen Kapazität auf, Belastungskapazität, und auf der anderen Seite kannst du super reingezoomt asymmetrische Übungen machen, dies, das machen, und beides hat seinen Wert, aber ich glaube halt, Kapazität ist erstmal das Wichtigste. Und da kann ich dann das andere draufpacken, aber dafür habe ich nicht wirklich die zeitlichen Kapazitäten. So. Und das ist ja, also im Personal Training oder, keine Ahnung, in der Therapie und so, ist es ja immer die Sache. So, du musst haushalten mit begrenzten Ressourcen. Du hast große zeitliche Constraints und dann geht's halt um Prioritäten. Und das ist dann halt, hat's dann halt Priorität, dass sie ein Step-Up rechts und links irgendwie kann und ich nicht dafür sorge, dass es rechts jetzt genauso gut aussieht wie links, was auch immer gut heißt, so in dem Kontext, sondern dass sie das halt auf beiden Seiten hinbekommt und ja, auch über die nächsten Jahre gut hinbekommt.
Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, den du aufbringst. Ich glaube, das vergessen wir einfach natürlich in unserer Selbstbeweihräucherung immer wieder, also gerade Shoutout Robin, Benny, die ihr gerade da wart, falls ihr das hört. Ich glaube, das ist so der Reality-Check, den wir alle immer wieder brauchen, damit wir uns vor Augen halten, was haben wir wirklich für eine Möglichkeit? Und von welchen Leitplanken sind die abhängig? Und das ist die du aufgezählt hast, ist mit eine der wichtigsten natürlich. Du kannst noch so sophisticated irgendwie Trainingspläne gestalten und halt Sachen, Zusammenhänge verstehen und so weiter. Wenn du es da nicht anwenden kannst und auch noch nicht situativ anwenden kannst auf die Person, mit der du arbeitest, in dem Kontext des Lebens insgesamt, dann fehlt dir was. Das ist so spannend.
Ja, immer.
Das heißt aber nicht auf der anderen Seite so, um jetzt auch kurz nochmal diese Thematik eben der letzten Wochen aufzumachen, dass man, das ist ja auch oft dein Thema, dass man dann einfach sagt, ja, ist ja eh wurscht, einfach trainieren halt so. Das ist natürlich auch nicht, Leute, ja. Also man darf natürlich nicht jetzt irgendwie die inhaltliche Tiefe, die ihr bei Krafttraining weitergedacht bekommt, wenn ihr es nicht kennt, checkt's mal aus. Gibt es einen eigenen Blog und auch eine eigene Brand und so weiter. Könnt ihr Caps kaufen und T-Shirts und so weiter. Das muss natürlich klar sein, dass wir uns schon auch differenzieren. Deswegen machen wir ja den Scheiß.
Ja, es gibt so viele Levels. Und weißt, wenn du das sagst, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel. So die Übungen, die meine Mom macht zum Beispiel, die sind ja doch sehr spezifisch. Mhm. Und die mache ich aus einem ganz bestimmten Grund mit ihr. Ich mache sie dann halt einfach auf beiden Seiten gleich und versuche nicht irgendwie asymmetrisch das Ganze zu behandeln. Aber trotzdem fließt ja auch viel, ich sag mal so, biomechanisches Know-how rein in die Übungsauswahl. Klar. Und so weiter. Aber ja, das knüpft so ein bisschen an das Thema an, was du gerade schon angesprochen hast. Von außen betrachtet sieht es überhaupt nicht besonders aus und es muss es auch nicht. Und das ist so, das ist ein wichtiger Punkt, weil das habe ich früher auch noch nicht verstanden als Trainer. Da dachte ich irgendwie, weißt du, wenn jetzt jemand irgendwie meine Session mit anschaut, dann muss der beeindruckt sein, so ungefähr, weil ich ja so fancy Interventionen treffe und jede Übung 100% individualisiert ist und so. Wenn du ein Guter bist, na, dann sieht es relativ basic aus, aber du hast halt einfach immer eine klare Intention für alles, was du machst.
Ich kann mich noch genau erinnern, das ist so die erste Zeit, als ich das dann mal verstanden habe, also so kommend aus einer Situation, wo ich gedacht habe, so okay, eben genau das, was du gerade beschreibst. Mein Training muss ultra fancy sein und sonst was. Also so Zeit im Leos, wo die Leute ja sich immer gedacht haben, also über den Thilo und mich.
Was, da wolltet ihr auch, dass immer alle gucken.
Ja, was sind das für Spinner und so weiter, was machen die für Zeugs? Und uns wurde ja teilweise auch verboten, Shoutout Martin, von Martin gewisse Dinge zu machen, weil sie zu verletzungsanfällig sind. Und wenn Leute das nachmachen, dann stürzen sie und sonst was. Also
vielleicht nicht schlecht, weil du hast mir ja schon mal erzählt, dass ihr schon auch so Sachen gemacht habt, wie mit einer Handel auf dem Rücken auf Bälle springen und so ein Zeug.
Es war schon wild. So. Ja, aber es war halt, der Thilo war halt dabei. Der Infantilo, der ist halt einfach ein Kind.
Das Spielkind.
Das Spielkind, der will ja halt spielen und so. Wir haben halt einfach da viel gespielt. Anyway, und dann war ich ja regelmäßig so einmal im Jahr in New York und dann weiß ich noch ganz genau, und das ist ja das, was ich dir auch schon mal erzählt habe. Dann war ich in New York in einem Equinox. Und das war die Zeit, als Kyle Dobbs da im Equinox war. Und so, ich wusste damals nicht, wer er ist. So, aber jetzt so, weißt du, so retrospektiv ist, das war der Dude halt. Und ich habe da trainiert, war halt gerade so auch so stark und so und halt irgendwie muskulös und habe dann immer halt irgendwie, ja, halt trainiert. So ein bisschen, also da kannst du dir vorstellen, diese ganzen, also nicht die ganzen, aber schon sehr, sehr viele Amis halt, die einfach halt krass Testosteron geschwängert waren und dann immer geschaut haben, was ich für Gewichte weggeschoben habe zu der Zeit und so weiter und das immer gar nicht glauben konnten. Und der Kyle Dobbs war auch da und der hat dann ein Personal Training halt gemacht, regelmäßig dort. Und ich habe da ja auch irgendwie dann viermal die Woche trainiert und dann habe ich den halt so beobachtet. Und am Anfang habe ich mir eben auch gedacht so, ja, was, und jetzt so?
Weil der so basic Sachen
macht. Ja, weil es so basic war.
Ja, der kann es ja nicht checken.
Der kann es nicht checken, habe ich mir da gedacht. Aber, und das ist genau das, was halt so das Interessante ist, wenn man hospitiert, und ich habe dann ja auf eine gewisse Art und Weise dort halt hospitiert in meiner Zeit, weil da habe ich ja nichts gemacht, außer trainiert und die ersten Flat Whites für $10 getrunken und so ein Zeugs halt.
Was man halt so macht in New York.
Ja, egal. Zu sehen dann irgendwann mal, mit welcher Konsequenz der die Leute betreut hat, und wie gut es war. Wenn man halt sich die Mühe macht, da regelmäßig hinzuschauen.
Deswegen war er dann auch schon ein großer Einfluss. Mhm. Also auf uns als Brand, auf mich persönlich. Ich habe zweimal ein Mentorship bei ihm gemacht, so, weil das halt auch so eine große Stärke war. Eben den Trainingsprozess am Ende simpel zu gestalten, mit dem Wissen, wie komplex es doch alles ist. Ja.
Ja, das ist einfach so ein guter Pragmatiker, oder? Also der hat es halt einfach wirklich, der hat es durchdrungen. Also der hat einfach die Tiefe, die Komplexität, der ist in alle möglichen Rabbit Holes nach unten geklettert, um dann wieder in die echte Welt, sage ich mit Absicht, so, also halt an die Erdoberfläche zu kommen und dann wirklich zu sagen, okay, ja, jetzt habe ich das alles und jetzt gebe ich euch die Möglichkeit, es sinnvoll anzuwenden. Das hat er schon immer gut gecheckt. Shoutout Kyle, wenn du es hörst, kommst du mir vorbei, trink mal Mass. ich wollte dich auch fragen, so, also ich wollte ja eigentlich nur eine Holiday-Folge machen, jetzt sind wir schon wieder so on Detail irgendwie abgestürzt. Wie war es denn in Paris?
Es war beeindruckend, schön, voll und heiß. Mhm. So, und kulturell natürlich exquisit.
Ah, okay.
Viel Kunst geguckt.
Ist klar.
Weißt du, so getan als
Louvre und so, oder?
Jetzt wäre ich drin, alles. Monsieur d'Orsay.
Louvre von außen Louvre, mal angeschaut, krasse Kunst und dann.
Grand Palais, hab sogar die Mona Lisa gesehen. So geil. Mona Lisa ist natürlich so ein Haufen Leute, alle machen irgendwie ein Foto und so weiter. Und dann sind rechts und links sind so Sichtschütze, damit man sich quasi nicht von rechts und links nähern kann und den ganzen Raum verstopft, sondern man muss halt in der Mitte in den Pulk rein. Und die sind halt so 1,85 hoch, diese Dinger. Das heißt, ich konnte mich so an den Rand stellen daneben und hatte super Sicht. Musste mich nicht hinten anstellen. Am Anfang war ich natürlich so, ja, ich will die Mona Lisa gar nicht sehen. Und dann sind wir da halt so zufällig vorbeigelaufen an dem Raum, wo sie hängt. Und war so, ja gut, jetzt kann man ja doch mal kurz reingucken. Aber das Bild gegenüber von der Mona Lisa, viel beeindruckender. Also, if you know, you know. Mhm. So. Ja, gut gegessen.
Das wollte ich fragen, wie war es kulinarisch?
Ja, also einmal sehr gut. Nochmal sehr gut, einmal
aber was heißt sehr gut?
Bisschen enttäuschend.
Französische Küche, Brasserie-Style,
ja, ja, oder? Wir haben eigentlich nur so Brasserie, original französisch gemacht.
Also Schnecken, Tatar, Entrecôte.
Richtig.
Mhm, okay.
Genau so, basically.
Ja. Also, hast du Schnecken gegessen?
Ja. Schnecken wurden gegessen, alle möglichen Meerestiere wurden gegessen. Steak frites mit Pfeffersoße.
Oh,
so
Steak,
lecker.
Steak au poivre. War die verlängert mit Sahne oder war die pur? Als würdest du das nicht unterscheiden können.
Ich würde sagen, sie war pur.
Okay, also war sie eher so dünnlich, wässrig, durchsichtig oder war sie halt so cremig, dicker?
Ja, irgendwas dazwischen. Also die war jetzt nicht fett, sahnig, ja. So. Die war jetzt aber auch nicht durchsichtig, okay, also wässrig.
Ja. Ja, köstlich, oder? Steak au poivre.
War schon sehr lecker.
Das mag ich schon sehr gern.
Ja, ist schon ziemlich impressive, so die ganze Stadt. Und die ganzen Sachen, die da stehen.
Mhm.
Schon krass. Eiffelturm fand ich, also ich bin nicht so ein, ich mache mir da eigentlich nicht viel draus. Mhm. So altes, großes Haus und so, oh ja, toll und so weiter. Aber als wir mit dem Boot am Eiffelturm vorbeigefahren ist, das hat irgendwas mit mir gemacht. So, dieses Teil ist einfach sick, so. Ich habe das so gesehen und ich war so richtig in awe, tief beeindruckt. Also mich hat selten ein Bauwerk so geflasht wie der Eiffelturm tatsächlich. Mhm. Und dann ist es natürlich so, ja, ist ja langweilig, ist ja boring, so, ja klar, der Eiffelturm und so, aber der Eiffelturm ist einfach krass. Ist einfach ein krasses Teil. So bedrohlich auch so, so komisch Steampunk, futuristisch, aber gleichzeitig auch alt.
Mhm.
Geil. Ja, Paris war gut.
Also hat das was mit dem Energiefeld gemacht auch? Also so kommt es mir gerade vor. Als wärst du wie bei Dark durch den Eiffelturm in irgendeine andere Dimension katapultiert worden.
Das kann sein. Ich bin ja auch hochgefahren und dann auf der anderen Seite wieder runtergefahren.
Ja.
Das kann sein, dass ich, als ich unten war, eine andere Version von mir da rausgekommen ist.
Mhm.
Im Energiefeld des Eiffelturms.
Das würde schon einiges erklären, Leute. Passt auf.
Ja.
Ja, cool. Und wie viel seid ihr rumgelatscht?
Ja, viel zu viel natürlich.
Für dein Dafürhalten?
Ja.
Okay.
Bei 30 Grad durch die Stadt büffeln. Ich bin ja auch kein Städtetrip-Mensch normalerweise. Jetzt weiß ich auch wieder warum.
Ja gut, aber es gibt ja genügend Möglichkeiten einzukehren. Man kann ja irgendwie eine halbe Stunde laufen, einkehren, eine halbe Stunde. Also weißt du, was ich meine?
Ja, das war, glaube ich, mein Lieblingsmoment. Da sind wir dann halt auch in so einen kleinen Laden rein, so nachmittags. Und da gab es halt so frische Baguettes, wo du halt dann sagst, ja, mach das und das und das drauf. Aber wenn du Baguette holst, dann, das geht nur an der Bar, da an die Bar gesetzt, halt so ein Baguette bestellt, was so vor deinen Augen die dann so zusammenschmieren, köstlich natürlich. Und dann halt, gab's frisch gezapftes Bier und
köstlich.
Dann saßen wir da halt einfach eine Weile.
Ja.
So, die Leute, die da gearbeitet haben, super nett alle. Dann gab's noch eine Käseplatte hinterher. Den besten Roquefort, den ich jemals gegessen habe, gab es da. Das hätte dir gefallen.
Das glaube ich.
Das war schon sehr gut. Und dann da halt so 2 Stunden drin gesessen, obwohl wir eigentlich nur kurz einen Snack holen wollten.
Und eure Trauzeugen habt ihr dann auch dort?
Ja, Shoutout Eva.
Durch Zufall getroffen.
Oder? Ja, ich hab was gepostet und hat die Eva geschrieben, so, hey, ich bin auch in Paris. Also, okay, ja, random. Und dann sind wir Abendessen gegangen, noch mit der Eva. Das war auch cute.
Cool.
Ja.
Sehr schön.
Guter Ausflug.
Gut.
Ja.
Und jetzt bist du wieder da und jetzt musst du wieder trainieren, oder?
Jetzt geht's wieder los, ja. Ich bin Also ich war wieder richtig gut im Game, locked in, oder ich bin locked in, so, war halt jetzt ein paar Tage weg, hab da natürlich nichts gemacht. Und freue mich auch schon wieder auf mein nächstes Training, so. Ist ja jetzt ein ganz neuer Style. Eben hypertrophie-spezifisches Training, viermal die Woche, Upper-Lower-Split, zwei Tage davon eigentlich nur mit Maschinen im Commercial Gym. Und also seitdem ich da trainiere, ich war jetzt, glaube ich, dreimal in meinem Zweit-Gym. So, ich liebe alles daran, wirklich da zu trainieren. So, und das ist immer, ich finde es immer so schade irgendwie, weil ich erzähle das dann irgendwie Leuten und alle sind so, hahaha, so, also denken, ich meine es nicht ernst. So dieses automatische, wir müssen gegen so Commercial Gyms irgendwie haten, weil eben wir sind ja was Besseres, so, weil wir trainieren, keine Ahnung, in der Box oder halt wir hier im MTMT-Gym und so weiter. Ich finde so ein stinknormales Ketten-Commercial-Gym ist eigentlich ein super geiler Ort. So. Und natürlich sage ich das auch, weil ich halt 10 Jahre nicht dort war und jetzt wieder da bin und so. Aber ja, es ist so, ich liebe alles daran. Alles.
Und
die ganze Experience.
Ja, Logo, das kann Love ich total vorstellen. Also so ist auch schon wieder auf meinem Radar, dass ich auf alle Fälle ein, vielleicht sogar zwei Sessions, mal schauen. Was mich interessiert, wie sind die Volumina von den Sachen, die du da trainierst, und wendest du irgendwelche Intensivierungstechniken an? Also ich weiß, du kannst, glaube ich, sowas ja gar nicht, aber ich wollte es mal erfragt haben. Also du weißt, worauf ich ziele darauf ab, ob du dir Gedanken machst, wenn du sagst Hypertrophie-Training, ob du Bodybuilding-styliger trainierst, so.
Ich trainiere krass Bodybuilding-Style.
Okay.
Und also ist ja die Frage, was meinst du damit? Auf einer Bewegungsebene oder Trainingsplanungsebene? Weil was das Volumen angeht, also ich starte jetzt auf jeden Fall mit einer höher volumigen Phase aktuell. Also ich werde ein paar Wochen das so durchziehen, dass ich für meine Verhältnisse ein sehr hohes Volumen schiebe. Also die Zeiten vom Quiz, der sagt, jeder, der mehr als zwei Sätze trainiert, hat es nicht verstanden. Die sind jetzt kurz vorbei und dann kommen sie wieder und dann sage ich, kann ich das auch wieder sagen. Aber im Moment trainiere ich von allen Übungen relativ viele Sätze. Also Intensivierungstechniken im Sinne von so Sachen wie irgendwie Dropsets, Myo-Raps oder was es sonst so gibt, so mache ich nicht. Ich mache alles als Straight-Sets. So meine Intensivierungstechnik ist halt Intensität. Und ich übe halt so dieses eben tatsächlich Bodybuilding-mäßig trainieren, so. Das ist ja, da habe ich auch schon mal drüber geredet, das ist meiner Meinung nach ein Skill, der unterschätzt wird und auch nicht, glaube ich, nicht differenziert genug betrachtet wird, weil dann ist nur die Rede von, ja, Muscle-Mind-Connection, und dann kommen wieder irgendwelche Leute und sagen, ja, aber in dem Paper wurde gezeigt, dass Muscle-Mind-Connection keinen Unterschied macht. Da denke ich mir so, Leute, ihr habt wirklich gar nichts verstanden. Also ich glaube, ihr habt noch nie selber trainiert, wenn ihr so eine Aussage trefft. Ja, kleiner Side-Rant, aber ich versuche, oder ich lerne das halt so, ich lerne, was es wirklich heißt, hypertrophie-spezifisch isoliert zu trainieren mit Maschinen, weil ja, für einen Otto-Normalverbraucher, der einfach nur irgendwie ein bisschen fitter werden will, Muskeln aufbauen will, mein Gott, der kann sich in eine Maschine reinsetzen und so nicht keine groben Fehler machen und Muskeln irgendwas werden wachsen
passieren.
Und es passt.
Genau.
So. Aber ich glaube, so mit meinem Trainingsalter und so lohnt sich's da schon, ein bisschen spezifischer vorzugehen. Außerdem macht's auch einfach Bock.
Ja.
So, also es macht Bock,
eine
Brustpresse so zu bedienen, dass man, also das ist natürlich Story of my life, dass man tatsächlich seine Brustmuskeln auch trainiert und auch eben checkt, ab welchem Punkt zum Beispiel dein System kompensiert, anfängt zu kompensieren dafür, dass deine Brustmuskeln zum Beispiel ermüdet sind, und dann machst du noch irgendwie irgendwelche Reps, aber machst du halt mit einer anderen Technik und benutzt natürlich auch irgendwie andere Muskeln und so weiter. Also es ist so, es ist total simpel, die Art zu trainieren, aber die Gedanken, die man sich da machen kann und so der Fokus, sollte und der Fokus, den man setzt, und die technische Komponente, so, die finde ich sehr, sehr spannend. Und für mich ist es halt auch irgendwie so eine neue Herausforderung, das so zu machen.
Ja, eine neue Herausforderung. Also neue Sachen machen einfach.
Genau, weil ich hab's noch nie gemacht. So, ich trainiere jetzt knapp 20 Jahre Und ja, ich hatte mal irgendwie zwischendrin 2 Monate, wo ich ein bisschen mit Maschinen trainiert habe oder so, aber auch nicht so mit diesem Fokus. Also war auch nicht mein Fokus, hey, ich will wirklich jetzt irgendwie Muskeln aufbauen und nochmal ein bisschen Hypertrophie pushen. Das heißt, das ist jetzt so mein erstes Mal eigentlich, nach 20 Jahren am Eisen. Mhm. So, und deswegen macht es mir auch total Spaß. Und es ist eine schöne Balance aus, es ist simpel und ich kann, über gewisse Dinge muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen, aber dadurch, dass du halt so viele Constraints hast, kannst du auch deinen internen Fokus viel mehr fokussieren, logischerweise, weil er nicht abzielt auf die Bewältigung von einer Bewegungsaufgabe, die mehr oder weniger komplex ist, so, sondern du halt wirklich diesen internen Fokus mal final setzt, was ich ja selten gemacht habe und was auch meistens jetzt gerade für zum Beispiel Athleten nicht empfehlenswert ist. Mhm. Also da macht ein externer Fokus eben Fokus auf die Bewegung, die gute Erfüllung einer Bewegungsaufgabe macht, viel mehr Sinn. Mhm. Wenn es nur darum geht, Muskeln aufzubauen, macht ein interner Fokus auch Sinn und das ist was ganz anderes. Das ist einfach, und das ist wieder so, ich finde es so interessant, weil jemand, der das von außen sieht, der sich vielleicht nicht so mit den Themen beschäftigt, motorisches Lernen und alles, was dazugehört, psychologische, motivationale Aspekte von Training und so. Ja, man sieht von außen da nicht viel Unterschied, aber für mich macht es sehr viel Unterschied. Es ist einfach was komplett Neues.
Naja, und dann, wenn man ein Auge hat, dann sieht man von außen auch einen großen Unterschied.
Ja. So. Und ich habe jetzt schon irgendwie ganz viele Sachen gelernt, mit denen ich mich davor nie wirklich beschäftigt habe. So. Nach 2 Wochen.
Ja, geil.
Ja, also meine Intensivierungstechnik ist eben die Intensität richtig zu verteilen, richtig zu steuern. Mein Volumen ist relativ hoch und wird in der nächsten Trainingsphase dann wahrscheinlich deutlich runtergehen, wo ich dann noch mehr Wert auf, also auch absolute Intensität lege.
Also sind die Volumina auch auf Sätze und Reps auch hoch verteilt?
Ja.
Mhm. Okay, macht Sinn.
Meistens relativ, damit ich halt einfach, das ist auch so ein Ding, weißt du, dieses, wie viele Wiederholungen sollte man machen für Muskelaufbau? Und dann kommt immer die gleiche Antwort. Immer so, ja, Studien haben gezeigt, dass alles zwischen 35 Wiederholungen quasi den gleichen Hypertrophie-Reiz setzt. So. Ja, das mag sein, aber wenn du einen gewissen Bewegungsskill verbessern willst und lernen willst und einen Groove finden willst, dann braucht man halt mehr Wiederholungen. Also, weißt du? Mhm. Und bei manchen Übungen macht es irgendwie Sinn, mehr Wiederholungen zu machen, bei anderen macht es Sinn, weniger Wiederholungen zu machen. Das sind alles so Dinge, die, ich glaube, die lernt man ganz natürlich, wenn man halt einfach am Eisen ist und die Sache macht über Zeit. Aber darüber wird sehr wenig gesprochen immer, weil immer so diese langweilige, vielleicht sogar technisch korrekte Antwort, die eben auf der Evidenz basiert, dann rausgehauen wird und dann ist fertig. So, ja, da gibt's schon ein paar mehr Faktoren. Also ja, es macht mir total Bock, alles. So, geil.
Geil. Geil.
Und was natürlich extrem interessant ist, ist auch die Menschen zu beobachten, wie sie halt so trainieren. Und dann so diese Diskrepanz live zu erleben zwischen den Themen, über die wir viel sprechen und generell auch die Branche im Internet Informationen raushaut. Und das ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite siehst du halt, was Leute machen und wie sie es machen und was für Informationen die bräuchten und auf was die sich konzentrieren sollten, damit die Zeit, die sie da investieren, auch einfach gut genutzt ist im Gym. Mhm. Und da existiert halt einfach echt eine sehr große Lücke. Also das kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen, nach 2 Wochen an meiner Brustpresse sitzen und halt überall rumgucken und alle beobachten, was sie machen und so weiter. Ja, da macht man sich natürlich auch so seine Gedanken. Gerade wenn man irgendwie selbst im Education-Feld tätig ist, wenn es um Training und Bewegung geht.
Ist es denn nicht so, also keine Ahnung, du sagst ja jetzt genau das Gegenteil oder halt ja was anderes. Ist es eine Einbildung, wahrscheinlich verzerrte Wahrnehmung, dass man irgendwie denkt, aufgrund der Fülle von Informationen, dass eigentlich so es da einen Shift geben müsste, dass immer mehr Leute immer besser trainieren?
Ja, voll. Das letzte Mal, als ich habe ja genau in diesem Gym, in diesem großen Kettengym trainiert, bevor ich zu MTMT gekommen bin, vor 11 Jahren, für, keine Ahnung, 2 Jahre oder so. Und jetzt bin ich zurück, nach 11 Jahren. Und natürlich habe ich das damals noch nicht so beobachtet und hatte überhaupt noch nicht irgendwie, also weißt du, du kannst nur sehen, was du weißt, hatte noch überhaupt nicht Hintergrundwissen, um vielleicht Dinge überhaupt beurteilen zu können. Aber gefühlt hat sich da halt sehr, sehr wenig verändert, obwohl die Fülle an Informationen in diesem Zeitraum halt exponentiell nach oben gegangen ist. Und auch wie sehr man sich vielleicht konfrontiert und beschäftigt mit diesen Informationen und auf welche Art und Weise man das tut und so weiter, hat sich natürlich krass verändert. Ja, und das lässt natürlich irgendwie tief blicken. Also, das macht, stimmt einen dann schon nachdenklich, so, wenn man das so sieht. Logischerweise.
Ich will jetzt gar nicht reingehen und so, aber wie ist so die Performance der Trainer und Trainerinnen in so einem Gym?
Gibt's nicht. Also, die.
Also, gibt's ja nicht.
Also es gibt da ja auch Leute, die da arbeiten, aber ich habe da noch niemanden auf der Trainingsfläche gesehen. So die, ich habe die immer nur vorne halt an der am Empfang gesehen.
Mhm, okay.
Von daher, keine Ahnung. Die Performance der Trainierenden ist durchschnittlich sehr schlecht im Sinne der Gym-Etikette.
Ja.
Leider ist es so. Also Leute, räumt eure Gewichte auf. So, was soll das? Was soll das? Kann ich nicht verstehen. Und so weiter. Also die, die klassischen Sachen, über die alle immer haten in den Commercial Gyms, die sind natürlich auch irgendwie da. Ja. Aber einfach sehr spannend, was man alles so, was man alles so sieht. Und eben, was ich mir dann so für Gedanken mache. Gerade bei diesem. So, ich habe, jetzt kommt eine Analogie, Leute, pass auf. Ein Gedanken, den ich letztens hatte. Ich habe mir PlayStation gekauft jetzt und ich spiele gerade ein sehr komplexes Spiel. So, da kann man ganz, ganz viel machen und so. Und du wirst da so reingeworfen in so eine ganz neue Welt, so literarisch. Und musst es dann halt irgendwie rausfinden, wie das da alles funktioniert. So, das, weißt du, du, es wird dir nicht erklärt, sondern du bist einfach drin und dann ist so, hier, jetzt erkunde mal und mach mal und Dings. Und natürlich, weil der Algorithmus merkt ja sowas, natürlich kriege ich lauter Videos zu diesem Spiel. So, finde die stärkste Waffe direkt am Anfang. So kannst du, so bist du sofort der mächtigste Krieger und total overpowered.
Captain Disbalance.
Und so. Weißt du, die ganze Zeit nur so ein Content zu diesem Spiel. Und dann dachte ich mir so, wie strange das eigentlich ist, erstmal, weil du willst ja ein Spiel spielen, du willst ja spielen, du willst es ja erkunden, du willst es lernen, du willst besser werden und stärker werden und so weiter, du willst, dass dein Charakter über Zeit stärker wird, dass du langsam immer mehr verstehst und so weiter, aber der Content, der am meisten geguckt wird, ist halt so, wie kannst du so schnell wie möglich, so stark wie möglich werden, damit du irgendwie das Spiel so schnell wie möglich durchgespielt hast? Und es ist genau das Gleiche im Fitness-Game. 1:1, genau das Gleiche. So, du kommst da rein in eine neue Welt, literarisch, ins Gym, Training, Bewegung, gegen Widerstand. Und der Content, der am meisten und am besten funktioniert, ist dieser hier. Du musst nicht deine Erfahrungen selber sammeln, sondern hier hast du die Lösung und so hast du das Spiel sofort durchgespielt. Und es ist so abgefahren zu sehen, dass wir, egal auf welchem, auf welcher Ebene, dass wir da, dass dieser, der Algorithmus und wir Menschen immer irgendwie gleich funktionieren und wir halt einfach, wir wollen die Lösung haben und wollen nicht spielen und wollen nicht erkunden und wollen nicht unsere eigenen Erfahrungen machen. Und das ist so schade, weil eigentlich geht's ja darum, also es geht ums Spielen und es geht um die eigenen Erfahrungen, es geht um den Prozess und das predigen wir schon seit Jahren und so weiter, es geht darum, den Prozess zu lieben und eben, das ist das Wichtige und nicht das Ergebnis, weil, also erstens funktioniert's nicht, also du kriegst nicht das Ergebnis dadurch, das erhoffte, schneller, besser, so, funktioniert nicht und selbst wenn's funktionieren würde, na, dann wäre es seelenlos und wäre nichts wert, weil der Prozess an sich irgendwie nicht so wertvoll war, wie er hätte sein können. Ja. Aber ich, das ist, es ist genau das Gleiche. Und ich dachte mir dann auch, weil ich habe auch angefangen, weißt du, ferngesteuert, total braindead, mir diese Reels anzugucken, so quasi die Komplettlösung von dem Spiel, was ich mir gekauft habe. Irgendwann hatte ich so einen klaren Moment, wo ich mir dachte, was machst du hier eigentlich? So, bist du doof? So früher, als ich meine erste Playstation hatte, da habe ich die Playstation angemacht, habe das Spiel angemacht, habe gar nichts gecheckt. Naja, und dann bin ich da halt losgerannt und habe halt Sachen besser verstanden über Zeit und hatte halt eine gute Zeit. Genau, also hier kann ich schlagen. Dann machst du erstmal 10 Spielstunden immer den einen gleichen Move, weil du nicht checkst, dass es noch 10 andere gibt und so. Ja.
Ach, köstlich. So sind wir, gell, als Menschen.
Es ist so wild.
Und so werden wir manipuliert als Menschen.
Ja, so, das wird halt verstärkt.
Ja.
Also Shoutout Exploration, die eigenen Erfahrungen machen, big, big Shoutout.
So ist
und es. Spielen und Spaß und Freude haben am Prozess.
So ist es.
Leute, ich sag's euch.
So ist es.
Und am Ende denke ich mir dann auch so, ja, ist auch irgendwie lame, immer wieder die alte Leier, weil davon reden wir schon seit Jahren, aber Leute.
Was soll man machen, gell?
Was willst du machen, wenn es einfach, wenn es ist, wie es ist, dann ist es halt so. Kannst du nichts machen.
Mhm. Kannst nichts machen.
Kannst nichts machen.
Und jetzt?
Ja, weiß nicht. Ich hätte auf jeden Fall Lust, also müssen wir ja nicht mehr heute machen, aber vielleicht in der nächsten Folge direkt mit dir mal ein bisschen über dieses Thema in der Tiefe zu sprechen, was wir jetzt angeschnitten haben. Also Bodybuilding, interner Fokus, wie man es wirklich vielleicht praktisch ein bisschen gestalten kann, damit so Zuhörer vielleicht auch damit so ein bisschen mehr rumexperimentieren können. Also das, was ich sag mal im Fitness-Volksmund einfach unter Muscle-Mind-Connection läuft, das Thema mal so ein bisschen erkunden, weil ich meine, du bist der Cheffühler im Training. Ja, und ich fange jetzt auch langsam an, also mehr eben so intern zu fühlen. Da würde ich gerne mal mit dir drüber reden. Mhm. Weil ich finde es total interessant. Es ist ein schwieriges Thema, also es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, um faktisch konkret drüber zu reden, weil halt so viel intern und auf einer Gefühlsebene passiert, während man das macht.
Ja, und auch ohne es im Training durchzuexerzieren. Also weißt du, ohne tatsächlich in Bewegung. Das ist nicht so einfach, aber lass uns das machen. Das machen wir. Ja, gut, schön war's. Mein Shake ist leider schon viel zu lange leer. Das nervt mich auch so ein bisschen. Deinen will ich nicht probieren, weil er ist bestimmt nicht so lecker wie meiner.
Ja, sorry, hey. Sorry, dass du zu gut bist für Shakes, die weniger als 5 Zutaten haben.
So viele Zutaten hatte der jetzt auch nicht, aber es ist halt, ich habe halt da Milch drin.
Ja,
der
muss ja schon auf jeden Fall 5 halt. Die magische Grenze.
Ja, der muss ja schon besser schmecken.
Der Druide konsumiert nichts, was unter 5 Zutaten hat. Das muss er kurz rechnen.
Nein, stimmt nicht. So. Jawohl, da ist knapp.
Ja, sag ich doch.
Ich habe gerade so an meine lieblingsalkoholischen Getränke gerade gedacht. Aber die haben mit unter 5 Ingredients. Also geht schon auch, Leute.
Bier.
Zum Beispiel.
Shoutout Reinheitsgebot. Schreibt mal eure Kommentare in die, eure Fragen in die Kommentare so rum. Wollt ihr irgendwas wissen zum, also eben zu diesem Thema Muscle-Mind-Connection, interner Fokus beim Training oder auch zu meinen Erfahrungen im Commercial Gym? Fragt und wir werden in zukünftigen Folgen drauf eingehen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Denkt dran, wenn ihr irgendwo irgendwas kauft, immer MTMT in das Rabattcode-Fenster eingeben. Einfach mal ausprobieren, egal wo ihr was kauft. So, vielleicht haben wir mit denen ein Affiliate, wissen es selber noch nicht. Das hilft uns. Und weißt du, es wird ja auch getrackt. Also auch wenn dann da steht, so Code abgelehnt, die AI merkt ja dann so, MTMT. Ich glaube, da müssen wir uns mal melden. So. Ja. Also bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Okay, bye.